Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Wenn ihr uns hört, habt ihr richtig eingeschaltet, habt ihr alles richtig abonniert, denn wir bringen euch wie immer, wie jede Woche, all das Wichtige aus der NFL direkt auf die Ohren. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Christian. Ich grüße dich, Christian. Schöne Grüße nach Münster, wo es hoffentlich genauso sonnig ist wie in unserer wunderschönen Hauptstadt Berlin.
Ja, jetzt gerade nicht mehr so, es wird schon so ein bisschen dunkel, ne? Aber ja, das Wetter ist noch schön. Ich glaube, morgen soll es wieder schlechter werden. Und wie kann man einen Podcast besser starten, indem man über das Wetter redet?
Ja, wir hatten es uns mal abgewöhnt. Ich habe mir gedacht, wir machen es einfach nochmal wieder. Was wir uns nicht abgewöhnt haben, sondern was wir gehört haben von einigen Kommentaren, ist unser NFL Jeopardy. Deswegen werden wir das heute weiterführen. Christian, ich werde dir wieder ein paar Auswahlsachen geben, beziehungsweise du darfst mal wieder blind wählen. Drei Teams, über die wir dann kurz sprechen. Wie sieht's aus um die Teams? Was haben sie so ein bisschen in der Offseason gemacht, in der Free Agency? Und wo kann es vielleicht hingehen? All das wollen wir machen, aber vorher natürlich, damit ihr nicht denkt, wo bin ich hier gelandet, ist das etwa nicht der NFL Tuesday, wollen wir natürlich, so wie ihr es gewohnt seid, über die Dinge sprechen, die wichtig geworden sind, seitdem ihr uns hoffentlich das letzte Mal gehört habt, letzte Woche. Ganz wichtig, die einzige wirkliche große Headline, über die man sprechen muss, ist DeMarcus Lawrence, Defensive End der Dallas Cowboys. Franchise-Tagged worden von den Dallas Cowboys, hat seinen Unmut kundgetan, war nicht happy. Es gab so ein paar Querelen auch mit Jones, dem Sohn von dem Besitzer Jones, Jerry Jones, der so ein bisschen die Operations leitet bei den Cowboys. Und man hat sich jetzt einigen können, Christian, auf einen langfristigen Vertrag, den du, glaube ich, ganz gut findest. Ich habe mir so ein bisschen mehr Garantien gewünscht im Schatten der großen Stars wie Aaron Donald und auch Khalil Mack. Ist es bei Lawrence für mich, auch aufgrund der Tatsache, dass er ein Jahr später den Deal schließt, ein bisschen wenig Garantien?
Ja, 105 Millionen, 5 Jahre, das sind 21 Millionen? Nee. Was? Moment, doch. 21 Millionen. Ja, richtig grob schnell überschlagen. Pro Jahr im Average natürlich schon mal weniger als die beiden, die ja beide so um die 23 Millionen gelandet sind im letzten Jahr. Man muss aber dazu sagen, dass die beiden auch von der Kategorie her nochmal eine Spur andere Spieler sind. Dementsprechend hätte ich jetzt nicht erwartet, dass DeMarcus Lawrence vom Average über die beiden hinausgeht. Maximal an die beiden hinan. Und was die Garantien angeht, du hast recht. 48 Millionen sind es, glaube ich, komplett garantiert. Aber in 2021, die Injury Guarantee, die wird im nächsten Jahr schon zu einer vollen Garantie, wenn die Cowboys nicht im dritten Tag des Liga-Jahres quasi ihn cutten oder traden würden, denn da wird das dann zu einer vollen Garantie. Was ich schon recht als eine praktische, komplette Garantie ansehe, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Cowboys ihn quasi innerhalb von weniger als einem Jahr komplett cutten würden. Ne?
Ja, also das Dead Money wäre natürlich exorbitant, 36,9 Millionen, glaube ich, wenn sie ihn da cutten würden. Wie gesagt, also was mich so ein bisschen gestört hat an dem Vertrag, übrigens der gleiche Agent wie bei Olivier Vernon, der auch einen ein bisschen ähnlichen Vertrag auch gemacht hat damals. Also der Agent hat sich so ein bisschen auf seinen Style berufen. Wie gesagt, also diese 48 Millionen fully guaranteed sind mir einfach dann in der Summe nicht so viel wie bei den Topstars auf der Defensive End Position. Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt im Vergleich zu den anderen, die getaggt wurden, oder auch zu einem Trey Flowers, ist das auf jeden Fall ein guter Deal. Oder wenn wir auch über Dee Ford sprechen, der jetzt ja nicht getaggt wurde, aber zu sozusagen den Pass-Rushern, die auf dem Markt waren in der Free Agency oder die um neue Verträge sich so ein bisschen bemühen mussten oder konnten, durften, ist das auf jeden Fall gut. Wie gesagt, ich denke mir halt immer so ein Jahr, nachdem ein großer Vertrag auf dieser Position geschlossen wurde, ist es eigentlich die Regel, dass es ein bisschen nach oben gehen müsste. Es sei denn, der Spieler ist halt sportlich gesehen wirklich nicht auf dem Top-Level. Und zumindest kann man bei DeMarcus Lawrence sagen, der jetzt übrigens auch seine Operation angeht. Ich weiß gar nicht, ob er schon operiert wurde.
Ich glaube noch nicht, aber ich meine, dass es gescheduled ist für die nahe Zukunft.
Genau, soll dann auf jeden Fall für Woche 1 für die Cowboys auf jeden Fall ready sein. wie gesagt, also ich hätte mir einfach ein paar mehr volle Garantien gewünscht. Auf der einen Seite für den Marcus Lawrence, weil er das mit Sicherheit verdient hat, und auf der anderen Seite einfach für weitere Spieler, einfach als Zeichen dafür, dass Verträge mehr und mehr dahin orientiert werden sollten.
Ja, das stimmt. Nun ist vielleicht Lawrence auch, war ein etwas speziellerer Fall, ne? Ist ja unter dem Franchise-Tag gestanden. Und vom Skill ist halt kein Von Miller, ne? Und kein Khalil Mack und Aaron Donald schon mal nicht, weil es auch eine etwas andere Position natürlich ist. Aber ja, es ist, ja doch, es ist okay. Okay-ish, finde ich. Also ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, aber auch nichts, wo ich mir denke, so, ne? Also.
Genau.
Ich denke mal, ist ganz okay. Und,
und zumindest für 3 Jahre jetzt für die Cowboys, so wie du es gerade eben auch geschrieben hattest, mit dem 2021er, mit dieser Option, eben die Garantien für Injury, die dann eben zu vollen Garantien werden, im dritten Liga-Jahr-Tag. Das heißt, man kann mit relativ großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er in 2019, 2020 und 2021 für die Dallas Cowboys weiterhin auf, Quarterback-Jagd gehen wird. Danach ist es dann klassischerweise so, dass er relativ billig getrennt werden kann, sozusagen vom Team.
Ja, beziehungsweise auch nicht so leicht, denn es war ein relativ hoher Signing-Bonus mit am Start. Also wenn sie in den 2022 cutten würden, würden sie 14 Millionen sparen und 10 Millionen in Dead Money haben. Das ist jetzt auch so eine Sache, das macht den Team dann auch nicht mehr so schnell.
Ne? Ist so ein 2020-Hindsight-Ding dann so. Ist okay-ish. Ist jetzt, um noch mehr Quatsch zu reden, es wäre auf jeden Fall möglich, beziehungsweise würde es nicht derartig ins Kontor schlagen, wenn man sich überlegt, wie bis dahin wahrscheinlich das Salary Cap aussehen würde, beziehungsweise wir haben noch ein CBA davor. Ganz interessant auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall kein Vertrag, der die Skala quasi grundsätzlich verschiebt. Das ist er sicherlich nicht.
Und auch nicht der Vertrag, der klassischerweise nach 2 Jahren ein relativ einfaches Out hat, was wir ja sonst eben sehr, sehr häufig sehen. Wenn wir jetzt bei den Cowboys vielleicht einfach mal kurz bleiben. Dak Prescott ist natürlich auch jemand, der jetzt in sein letztes Jahr kommt. Da hat jetzt eben der von mir gerade eben schon angesprochene Stephen Jones, heißt er, der Sohn, jetzt auch gesagt, dass sie hoffen, vor Woche 1 einen neuen längerfristigen Vertrag mit Dak Prescott schließen zu können. Er hat aber schon hinterhergeschoben, dieser Deal muss team-friendly, Zitat von Stephen Jones, muss team-friendly sein. Das heißt, im Grunde genommen ist das schon, wenn das jemand sagt, der für die Vertragsverhandlung zuständig ist bei dem Team, natürlich so ein kleines, drückt so ein bisschen die Erwartungen vielleicht für Dak Prescott und seinen Agenten, die vielleicht gehofft hatten, etwas mehr rausholen zu können. Also ein team-friendly Vertrag.
Ja, man kann sich sehr viel wünschen, wenn der Tag lang ist. Ne? Was will er großartig machen? Ne? Sein Vater hat oft genug gesagt, dass Dak Prescott der QB der Zukunft ist quasi und dass er so zufrieden mit ihm ist und bla und bla und bla. Was soll er auch anders sagen? Ne? Ich meine, kann er nicht sagen so, ja, okay, Herr Agent von Herrn Prescott, kommen Sie bitte vorbei und schreiben Sie doch schon mal so einen Vertrag fertig und unterschreibt den dann. Er muss ja irgendwie was sagen in die Richtung. Und am Ende macht es eh keinen großen Unterschied. Ne? Also, was sollen Sie großartig machen? Wollen Sie im Franchise taggen im nächsten Jahr? Ja, können Sie machen. Dann ist so die Frage, wie kampfbereit Dak Prescott natürlich selber auch ist. Und tendenziell haben die Cowboys auch jetzt nicht so die Cap-Probleme, oder?
Ja, kurz nachschauen. Das nicht unbedingt, aber sie haben ja dann auch noch, ich meine, Mary Cooper und Byron Jones, Cornerback, der letztes Jahr extrem gut gespielt hat, so ein bisschen schleppend reinkam in seine Karriere, der ja so ein Combine-Standout war und jetzt wirklich im letzten Jahr wirklich gezeigt hat, dass er ein extrem, extrem guter Cornerback ist. Die beiden, wenn man die halten möchte, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze unter das Dach zu bekommen und das Dach des Salary Caps. Also auf jeden Fall interessant, was dann in der kommenden Off-Season für Dallas machbar ist, um eben ihre Starspieler halten zu können. Weil wir haben gesehen, dass sowohl Mary Cooper als auch Byron Jones auf der dann anderen Seite des Spielfeldes extrem wichtig waren für diesen Playoff-Run, den sie hatten, beziehungsweise die Saison und dann die Playoffs.
Wie hieß denn nochmal der andere Linebacker neben Leighton Vander Esch? Der Der ist, glaube ich, auch nächstes Jahr Free Agent, wenn ich mich nicht vertue.
War das nicht, wie heißt das, Smith?
Ja, ich meine schon, aber ich finde ihn hier gerade nicht, deswegen bin ich so fragend. Ja. Aber ja, ich bin noch in 2020, dann kann ich noch nichts mitbekommen, wenn er Free Agent wird. Ja, genau, der auch noch, also stehen einige Free Agents an bei den Dallas Cowboys, da wird's interessant, also sie haben ordentlich Cap Space im nächsten Jahr, 93 Millionen, ohne dass sie jetzt irgendwie angepasst wären. Da sind einige Sachen zu machen, einige Entscheidungen vielleicht auch zu treffen. Ich meine, Zeke Elliott ist auch so eine Frage. Im nächsten Jahr kommt er, glaube ich, in sein Fifth Year Option, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Weißt du das? Wann wurde der gedraftet?
Ich weiß es nicht auswendig, nee.
Gedraftet in 2016. Ja, genau. Nächstes Jahr ist seine 5-Jahres-Option. Sprich, nächstes Jahr steht er dann praktisch noch unter Vertrag, ja. Aber auch da muss man sich fragen, will man ihn weiter verlängern oder macht man es ein bisschen wie mit DeMarco Murray damals, ihn quasi überladen bis zum geht nicht mehr und dann verletzt und halb sportinvalidisch auf die Straße schicken, vielleicht nochmal einen Franchise-Tag draufpacken und sagen, ja, danke für deine Arbeit bei uns, wir schauen uns jetzt weiter um, oder will man ihn weiter verlängern? Ist ja mit Running Backs immer eine schwierige Frage, ne?
Absolut. Gehen wir weiter, Christian. Zwei Nachrichten, die jetzt eigentlich relativ, im Grunde genommen nicht wirklich sportbezogen sind. Du hast ja letzte Woche schon über Bleacher Report gesprochen von Aaron Rodgers. Es gibt da jetzt so ein paar weitere Entwicklungen. Vielleicht berichtest du mal live aus Green Bay für uns.
Genau. Ja, Aaron Rodgers hat sich zum Morgen zu Wort gemeldet. Irgendwie bei ESPN Milwaukee. Scheint ein heißer Radiosender zu sein. Und hat da ein bisschen auf den Bericht ist er eingegangen und hat grundsätzlich gesagt, das war ein Schreiberling, der versucht hat, seine Karriere voranzupushen mit hauptsächlich irrelevanten, bitteren Spielern, also enttäuschten Spielern, wie würdest du das denn übersetzen, die alle eine gewisse Agenda betreiben. Sowas hatte ich ja letzte Woche auch schon angedeutet, dass ich mir nicht sicher bin, wie ernst zu nehmen das Ganze ist, weil das auch sehr reißerisch alles war und ich nicht genau wusste, was es ist. Was nicht heißt, dass es nicht vielleicht auch doch stimmen kann. Schwer zu sagen. Ja. Schlussendlich kann man sich da auch die Frage stellen, was soll Aaron Rodgers in dem Moment auf die Frage antworten. Er kann halt entweder ungefähr das sagen oder er kann sagen, ja, stimmt alles. Und hat er jetzt auch nicht die besten Möglichkeiten, auf diese Vorwürfe zu reagieren. Ja. Darüber hinaus hat er noch gesagt, wie sehr er doch mit Mike McCarthy gut zurechtkam, dass er ihn geliebt hat oder was auch immer, dass ein super Verhältnis hatten, bla bla bla.
Und auch hier, was noch kurz vor unserer Folge uns erreicht hat, danke an Chris, der uns das bei Twitter noch gesagt hat, beziehungsweise uns das gemenschent hat, dass Aaron Rodgers eben auch gesagt hat, alle Packers-Fans sollen bitte ganz ruhig bleiben und nicht zu viel Frust jetzt auf McCarthy schicken, denn er lebt noch dort, hat Kinder.
Christopher meinst du, nicht Christian. Christian bin ich.
Ich habe Chris gesagt.
Chris?
Ja, so ist, glaube ich, auch sein Twitter-Handle. Aber
okay.
Gut, Kinder, die zur Schule gehen und ich bin mal gespannt. Also dann hat er natürlich auch gesagt, dass er ihn natürlich auf den neuen Headcoach freut und freut, da weiterzumachen und anzugreifen etc. Ganz interessant fand ich aber eher von Aaron Rodgers die Aussagen, die er getätigt hat bezüglich seiner Verletzung. Also das war doch wirklich eine schwerwiegendere Knieverletzung, die er sich in Woche 1 gegen die Chicago Bears dazugezogen hatte. Und was ich dann auch wieder sehr, sehr interessant fand, dass im letzten Spiel gegen die Detroit Lions, bei einem Sack, bei dem er zwar den Helm verloren hat, aber insgesamt sah der gar nicht so schlimm aus, eine Gehirnerschütterung davongetragen hat, die ihn wirklich, wirklich sehr ausgenockt hat. Also er sagt dann, er hat das Sehvermögen für einen Moment verloren, hatte kein räumliches Sehvermögen mehr. Und dann muss ich wirklich sagen, mal wieder klassische NFL, er wird kurz evaluated und kommt dann wieder zurück. Mal wieder ein Zeichen dafür, dass offensichtlich das Concussion-Protokoll absolut nicht greift, beziehungsweise in erster Linie nicht greift bei Topstars. Wir erinnern uns an die Situation von Russell Wilson, der sich selbst eingeliefert hat und dann auch wieder selbst entlassen hat aus dem blauen Zelt, und jetzt eben auch Aaron Rodgers. Es ist extrem. Also wenn man dann auch wieder die Geschichten von Gisele Bündchen, die eben gesagt hat, Tom Brady hatte viele Gehirnerschütterungen, bei einem Sack, bei dem man jetzt nicht gedacht hätte, dass Aaron Rodgers da concussed ist, sagt er eben, das war eine der wirklich unrühmlichsten Szenen oder beziehungsweise gefährlichsten Szenen für ihn in der Saison. Er hat sich da wirklich hat's als sehr, sehr scary beschrieben. Und dass er dann quasi wieder zurückkommt, naja, gut. Das Thema wird uns leider weiterhin begleiten, solange die Liga nicht in der Lage ist, das richtig zu monitoren.
Rodgers ist aber rausgegangen bei dem Spiel, glaube ich.
Meinst? Ich meine, er kam nochmal zurück für eine Series.
Ja gut, das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er das Spiel nicht beendet.
Ja.
Naja, sowieso die Frage, warum er da überhaupt gespielt hat. Es ging um nichts mehr rechnerisch, war man von den Playoffs eliminiert. Was natürlich losgelöst von dem Concussion-Thema. Naja, Concussion, NFL, wir wissen ja alle, wie es läuft. Es ist ja sehr, sehr schwierig und auch nicht von allen als wichtig angesehen, offensichtlich.
Kommen wir vom einen Streitthema zum nächsten Streitthema, Christian. Zumindest müssen wir das ansprechen, weil es die Medien beherrscht, auch wenn, wie von mir schon angesprochen, es nicht unbedingt sportlich zur Sache geht, sondern eher emotional. Antonio Brown, Juju Smith-Schuster, Antonio Brown gegen gesamt Pittsburgh. Es gab da ja ein Social-Media-Kampf, denn die Pittsburgh Steelers hatten Juju Smith-Schuster zum Spieler der Saison, also zum hauseigenen MVP gekürt, woraufhin Antonio Brown wohl etwas angefressen war und geantwortet hatte, dass Juju Smith-Schuster durch seinen Fumble vor allen Dingen gegen die New Orleans Saints im Grunde genommen die Playoffs weggefumbled hat, also weggeschmissen hat, und dass man ihm selber, Antonio Brown, damit eigentlich auch nicht wirklich Respekt zollt, denn er war ja der Anker eigentlich für das Team, und Juju Smith hat viele Lieblinge und deswegen wahrscheinlich einfach nur diesen Titel bekommen in den Augen von Antonio Brown. Juju Smith-Schuster hat sich daraufhin natürlich dann auch zurück zu Wort gemeldet, hat gesagt, ich weiß nicht, warum du mich so angreifst, ich war immer nett und professionell zu dir, habe immer so hochgeschaut, habe dich selbst noch im College, als ich dort war, um Hilfe gefragt, wie kann ich ein besserer Spieler werden. Antonio Brown hat dann irgendwann, das fand ich dann, muss ich wirklich sagen, ein bisschen amüsant, als er dann sagt, okay, Pittsburgh Steelers-Fans, kommt mal wieder runter, kauft doch lieber meine neue Raiders-Fangear. Das ist vielleicht besser, als sich so aufzuregen bei Social Media.
Ja, irgendwie ist diese Geschichte entwickelt sich jetzt, ist so für mich so ein bisschen der Tipping-Point erreicht, wo ich das Gefühl habe, dass Antonio Brown zu weit geht. Denn es wirkt sehr haltlos mittlerweile, was er halt von sich gibt. Auch als er versucht hat, Juju Smith-Schuster bloßzustellen mit dem Screenshots von dem von der Instagram-Nachricht, die er ihm geschrieben hat vor einigen Jahren, wirkte irgendwie nicht mehr so ganz gut. Ist ein bisschen problematisch. Ich meine, wir wissen, was er gesagt hat zum Coaching, und wir wissen auch, dass er sehr angepisst war, dass er, glaube ich, nur einmal der MVP des Teams, glaube ich, wurde bei dieser teaminternen Wahl. Ich glaube, Juju ist dann im letzten Jahr auch dann der teaminterne MVP geworden. Das hat ihn alles sehr stark wohl angefressen. Es wirkt halt wirklich so, als wenn er der unangefochtene King quasi sein will, ne? Und das wirkt nach außen immer scheiße. Ne? Es wirkt halt sehr eingebildet, und was am Ende stimmt und was nicht, weiß ich da jetzt auch, weiß man natürlich auch wieder nicht. Wir wissen nicht, ob da irgendwelche anderen Geschichten noch vorgefallen sind, auf die er sich quasi, wo denn die Animositäten herrühren. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass ihm jetzt mal jemand zur Seite geht und sagt so, okay, hey, im Moment verlierst du vielleicht, sei mal ein bisschen ruhig.
Ja, wobei ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Also ich meine, dass Leute sich dann immer drüber aufregen, dass jemand wie Antonio Brown dann jemandem was nicht gönnt oder nachtritt oder der zu eingebildet sei und der König sein möchte, überall wo er hinkommt, und dass dann jetzt schon wieder das Fass aufgemacht wird, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ich glaube Lombardi war es, der mir mittlerweile mehr und mehr auch auf den Keks geht, der dann auch sowas geschrieben hat, so herzlichen Glückwunsch Raiders, schaut mal, wen ihr euch da in den Lockerroom geholt habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Business und es ist auch ein Showbiz, das Ganze, und das verkauft Klicks und das verkauft Einschaltquoten, und Antonio Brown befeuert das, und das kann man gut oder schlecht finden, man kann es aber auch einfach nur ein bisschen ja, auch als Unterhaltung betrachten. Also
na gut,
ja. er hat gesagt, ja, streng genommen, klar, hat Juju viel geleistet für das Team, aber in der entscheidenden Szene hat er gefumbled, was man ihm jetzt nicht ja wirklich vorwerfen kann, aber es hat natürlich dem Team einiges gekostet. Nichtsdestotrotz waren viele andere Baustellen viel entscheidender für diese enttäuschende Saison der Steelers. Nichtsdestotrotz kann man trotzdem in meinen Augen Antonio Brown jetzt auch nicht so viel Vorwürfe machen. Mein Gott, also er ist zu Recht von sich überzeugt, weil er einfach ein großartiger Spieler ist, ein Talent, was man nicht alle Tage sieht, und in meinen Augen völlig okay, wenn er sich da aus dem Fenster lehnt, solange er niemanden persönlich beleidigt, solange er niemanden angeht oder verletzt oder ähnliches, ey, sorry, aber wo ist das Problem? Also es gibt so viel Scheiß, der irgendwie kommuniziert wird, und es gibt so viel Bullshit, der passiert. Das wird unter den Teppich gekehrt, wenn ein Spieler, worüber wir auch häufig sprechen, sein Kind schlägt, seine Frau schlägt, wen auch immer, häusliche Gewalt, Waffenbesitz, was auch immer, dann ist das so eine Woche lang in den Medien, aber wenn Antonio Brown irgendwie einen Instagram-Post macht und sagt so, hey, pass mal auf, ich bin eigentlich der Geilste, dann stehen alle auf und sagen, oh, was ist das für ein Scheiß, was ist das für ein Vorbild für Kinder und so, und das geht mir eigentlich tierisch auf den Keks, weil, ganz ehrlich, die Leute stehen drauf, aber sie wollen es halt im Grunde genommen nur von bestimmten Leuten sehen, und das ist halt auch ein, finde ich, halt auch immer ein Scheißding, weil, und ich weiß nicht, vielleicht gehe ich zu weit, aber in meinen Augen ist es halt auch ein bisschen immer dem grundlegenden Rassismus geschuldet, der mit einhergeht in den Sportligen, wenn jemand wie Tom Brady schreiben würde, ich bin der Geilste, und wenn Welker nicht den Ball gedroppt hätte, hätte ich jetzt schon, weiß ich nicht, 7, 8 Ringe. Da würde sich keiner dran stören, da würden alle sagen, ja, okay, eigentlich hat er recht, aber muss man das so sagen? Das wird dann nicht annähernd so hochgebauscht, wie wenn jemand wie Antonio Brown das sagt. Oder wenn Cam Newton irgendwie mal sich nicht richtig verhält, dann ist das extrem krass in den Medien, wenn jemand, Peyton Manning, Tom Brady, wer auch immer, wenn jetzt Andrew Luck sagen würde, ich bin der Allergeilste, und die anderen sind alle scheiße, und wenn wir nicht in den nächsten 3 Jahren 3 Super Bowls holen, dann liegt es auf jeden Fall nicht an mir, sondern an zu wenig guten Spielern, wird sich niemand so dran reiben.
Ist jetzt nicht ganz cut and dry für mich, das so festzulegen. Ich habe da jetzt aber noch nicht so viel drüber nachgedacht, denn du hast recht, bei Cam Newton ist wirklich häufig in Schlagzeilen für negative oder für, sagen wir mal, kontroverse Aussagen. Ne? Ich weiß nicht, muss ich mir nochmal irgendwie angucken, ob das, aber klar, ich meine, Rassismus spielt ja bei so vielen Dingen immer mit rein.
Ich finde halt auch zum Beispiel das Thema, vielleicht ein kurzer Hinweis für alle, die es interessiert, Kai Korver hat einen relativ guten, muss ich sagen, Artikel geschrieben im Players Tribune über Vorgänge in Utah, für die vielleicht die NBA auch ein bisschen verfolgen oder generell das mitbekommen haben. Dieses unsägliche Verhalten von Fans gegenüber vor allen Dingen Russell Westbrook, der sehr, sehr häufig Anfeindungen ausgesetzt ist. Thabo Sefolosha auch mit dem Vorfall in New York, als er von Polizisten verletzt wurde und zu Unrecht verhaftet wurde. Kai Korver schreibt das sehr, sehr schön, kann man finden bei Players Tribune unter NBA-Artikeln. Das ist genau das.
Können wir nochmal retweeten später.
Können wir machen. Das ist genau das, wo da dieser strukturelle Rassismus einfach immer wieder durchkommt. Und in solchen Momenten ist es auch der Fall. Also wenn du dann der Spieler bist, der rausgeht und du bist eben nicht weiß und erlaubst dir dann in den Augen vieler Fans sowas wie Antonio Brown, wirst du wirklich durchs Dorf getrieben und
Ich weiß nicht so genau, ob das, ob da der Faktor des ehemaligen Spielers nicht schwerer wiegt. Also ich finde es immer ganz erstaunlich, wenn halt ein Spieler das Team verlässt, dann war er schon über den Zenit hinaus oder war zu geldgierig oder was auch immer. Ich glaube, dass das trumpft. Könnte ich mir vorstellen, dass das in dem Moment Rassismus quasi trumpft.
Aber ich meine, wenn ich mir zum Beispiel überlege, Antonio Brown, sage ich schon, Big Ben Roethlisberger, wie häufig hat der schon seine eigenen Mitspieler unter den Bus geworfen, in denen er in Interviews sie kritisiert? Häufig zu Unrecht kritisiert, und im Grunde genommen wird es immer so ein bisschen belächelt, so wir alle sagen so, hey, ich warte schon drauf, wen Big Ben diese Woche unter den Bus schmeißt, aber es wird nie so aufgebauscht. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, Big Ben würde wechseln, würde einen Trade erzwingen nach ich weiß es nicht, Minnesota, weil Kirk Cousins sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr. Und er würde dann sagen, ja, es war halt immer ein Problem mit dem zu spielen oder der kann nichts oder Todd Haley, der Coach, der kann überhaupt nichts, der hat mir überhaupt nicht zugetraut, ich konnte nichts audiblen. Dann wird es niemals so ein Problem sein in den Medien oder unter Fans, wie wenn es jetzt, also wie in diesem Fall jetzt bei Antonio Brown. Von daher finde ich es überhaupt nicht schlimm.
Ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob es nicht so einen ähnlichen auf. Weil diese Teamliebe, die ist extrem groß und die bestimmt natürlich dann auch den Diskurs in dem Moment. Also ich glaube, dass dass Fans sich sehr schnell verraten fühlen quasi von Spielern.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Gefühl, dass das sehr tief angegriffen wird immer.
Wir sollten es vielleicht herausfinden, indem Big Ben getradet wird. Vielleicht brauchen wir so eine Initiative. Hashtag Trade for Big Ben.
Aber wer sollte für ihn traden wollen?
Miami?
Ja.
Gehen wir weiter, Christian. Ja. Wir haben noch so ein paar Player-News, ein paar Spieler, die so ein neues Zuhause gefunden haben, zum Beispiel unter anderem Adrian Claiborne, fällt mir gerade auf hier in meinen Notizen, ist zurück bei den Atlanta Falcons, nachdem er eine, naja, etwas unterdurchschnittliche Saison bei dem Super Bowl-Champion New England Patriots verbringen durfte, kann er jetzt nochmal versuchen, 6-6 in einem Spiel zu sammeln, wenn sie nochmal gegen Dallas spielen, ich weiß gar nicht, zurück bei den Falcons auf jeden Fall.
Ja, und dafür muss dann natürlich auch der Starting Right Tackle verletzt sein. Ne?
Was hast du noch? Du hast ja auch noch ein paar Pläne.
Ja, es gibt ein paar News aus dem Pathway Program oder International Pathway Program der NFL. Da hat jetzt dieses Jahr wieder ein deutscher Spieler den Sprung in Anführungsstrichen, würde ich es mal nennen, in die NFL geschafft. Der ist zu bei den Patriots gelandet und zwar Jakob Johnson. Jakob Johnson hat, glaube ich, einen amerikanischen Vater, was den amerikanisch klingenden Namen erklärt. Er ist jetzt somit ein Jahr bei den Patriots, ohne dass die Patriots für ihn quasi kompetitive Nachteile hinnehmen müssen. Also er ist jetzt quasi in dem 91-Mann-Kader der Patriots. Das heißt, er kriegt eine Roster-Exemption. Und er kann, wenn er nicht in den aktiven Kader geholt wird, also wenn er extrem überzeugen sollte im Training Camp, könnte er natürlich auch aktiv spielen, in den 53-Mann-Kader berufen werden. Wird er das aber nicht, kann er das gesamte Jahr über nicht in den Spielbetrieb quasi eingreifen und kreiert einen 11. Practice-Squad-Platz und das Gehalt fällt sowieso nicht ins Gewicht, weil es nicht in die, ja, nicht groß genug ist. Also fürs Cap ist es nicht wichtig, nur für die Tasche von Robert Kraft.
Da hätte ich jetzt fast was gesagt, aber ich muss mich kurz zurückhalten. Sonst noch was? Ich meine, du hattest noch mehr, Christian. Willst du es vorhalten?
Lass mich schauen. Die New York Jets haben tatsächlich neue Uniformen bekommen.
Sehr gut. Darauf habe ich gewartet. Aber ich finde sie wunderschön, die neue.
War es jetzt ernst gemeint? Das hört sich so ein bisschen.
Nee, ich find's wirklich sehr, sehr cool. Die
wunderschön finde ich sie nicht, aber ich fand sie schön.
Also ich muss sagen, von den Sachen, die es so gibt in der NFL, eine der schönsten neuen Uniformen von den Jets jetzt.
Ja. Ja, ich finde sie auch schön. Also muss ich schon sagen. Auch vielleicht ist das Problem, grün ist einfach nicht so meine Farbe, die mag ich nicht so gerne. Das kann gut sein, dass es damit auch zusammenhängt. Aber sie wirken auf jeden Fall sehr modern, ne?
Absolut. Und das
schnittig.
Und das in so einem Sunday Night Game. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt haben überhaupt, aber das wirkt dann natürlich schon mal richtig cool.
Ja, das stimmt. Ich weiß, dieses Video, was sie gezeigt haben, ich fand es also, Sam Darnold sah da irgendwie so aus, als wenn er nicht genau wusste, was er da machen sollte. Es war irgendwie so eine Bühne, die aufgebaut wurden und die Spieler sind dann wie auf so einem Laufsteg bei so einer Modenschau rausgegangen und irgendwie hatte das Gefühl, dass sie alle nach 3 Sekunden nicht mehr wussten, was sie machen sollten. War irgendwie ein bisschen awkward.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, hast du sonst noch irgendwas? Sonst können wir nämlich zu unserem neuen
Die AAF haben wir alle mitbekommen, dass sie vorbei ist. 30 Spieler sind mittlerweile aus der AFF in der AAF. So. Hier. In der NFL angekommen. Insofern, mal gucken, wie viele es dann tatsächlich auch in den 53-Mann-Kader am Ende schaffen oder vielleicht im Practice-Squad, aber schon mal ganz cool, dass so einige da untergekommen sind.
Ja, ich hatte kurz gelesen, ich glaube, der Leading Receiver der AAF ist jetzt auch bei den Philadelphia Eagles angekommen. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber...
Brauchst du, glaube ich, auch nicht merken.
Wer weiß, vielleicht ist es ja die neue Cinderella-Story.
Ja, wer weiß.
In der NFL. Gut, dann würde ich sagen, Christian, es ist mal wieder Zeit für unsere zweite Ausgabe des NFL Jeopardy. Wie immer, Christian, wollen wir das Ganze mit drei Teams machen. Du hast mal wieder die Qual der Wahl. Du suchst dir eine Division aus, 100, 200, 300 oder 400. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein Team, über das wir dann sprechen. Sei natürlich vorausgesetzt, du kannst dir die jeweiligen Antworten in Fragen ummünzen, beziehungsweise so wie das bei Jeopardy jetzt von mir schlecht erklärt, aber Standard war.
Ja, wir hatten letzte Woche, hatten wir glaube ich zweimal die NFC, ne? Und einmal die AFC, deswegen werde ich diese Woche das Ganze mal umkehren. Und ich fange an mit der AFC und zwar AFC North.
Für?
Dass die jetzt fangen wir mit 200.
Zum vierten Mal hintereinander fragen muss. AFC North für?
200.
Für 200.
Ich habe das Spielsystem noch nicht so ganz.
Das ist auch total kompliziert, ich weiß. Ich male es dir irgendwann mal auf.
Okay.
FC North für 200. Okay. Ein Head Coach führte sie einst zu 131 Siegen bei 122 Niederlagen und 7 Playoff-Niederlagen.
Sieben Playoff-Niederlagen. Wie viele Playoff-Siege?
Null.
Okay, das dürfte dann Marvin Lewis mit den Cincinnati Bengals sein. Das ist ja so.
Genau, und du müsstest jetzt eigentlich sagen, wer sind die Cincinnati Bengals? Oder wer ist Marvin Lewis?
Oder wer ist das Team, das Andy Dalton anführt, wenn er kann?
Wenn er kann. Genau, Cincinnati. Sprechen wir über Cincinnati, Christian.
Das war gar nicht so einfach. Also, nee. Also weil du eins gesagt hast. Eins, das hört sich so an, als wenn das in ganz, ganz ewig vergangener Football-Vergangenheit liegt.
Ja. Neuer Headcoach, Zach Taylor. Nachdem er bei den Rams erst als Wide Receiver Coach war der, glaube ich, ne? In 2017 und dann Quarterbacks Coach in 2018.
Genau. Mhm.
Genau. Neuer Head Coach, die größte Erneuerung eigentlich beim Team, was sonst extrem still war. Also mir fällt jetzt gerade kaum was ein, was sie gemacht haben in der Offseason.
Vontaze Burfict gecuttet.
Ja, und auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, hat Lombardi da schon getwittert, schaut mal Raiders, was ihr euch da in den Lockerroom geholt habt?
Ach ja, ich kenne nicht, dass du dir überhaupt noch was von dem mitbekommst. Ich habe den wirklich vor ungefähr 10 Monaten aus meinem Leben gestrichen. Von dem
war da wohl auch so ein großer Teil in deinem Leben.
Naja, ja, großer Teil vielleicht nicht, aber irgendwann ging mir zu sehr auf den Nerven und wenn mir jemand zu sehr auf den Nerven geht, dann ist meistens immer hasta la vista.
Ich habe sein Buch zumindest so 3/4 gelesen, bevor es mir zu langweilig wurde. Aber bleiben wir bei den Bengals, bevor wir zu viel über Leute sprechen, über die wir nicht sprechen möchten. Andy Dalton, du hast es angesprochen, vielleicht so ein bisschen das größte Fragezeichen eigentlich auch beim Team.
Leider. Ja, ich würde sagen, das größte Fragezeichen bei dem Team ist das Team selbst, aber wenn wir uns jetzt auf eine Position einigen wollen, vielleicht, ja, doch, also ich glaube 2 Jahre Vertrag hat er noch, Mike Brown, der General Manager, beziehungsweise Owner auch, ne? Ja. Jetzt war ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, vielleicht gibt es ja 2 Mike Browns in der Organisation. Er hat dazu auch gesagt, dass Andy Dalton sich jetzt in diesem Jahr unter Beweis stellen muss, bevor man über eine Vertragsverlängerung redet. Kluge Aussage, denn Andy Dalton, wir wissen es, ist so ein bisschen so das Maß der Durchschnittlichkeit. Häufig wird auch häufig dafür herangezogen und in dem Team, das durchaus einige Waffen hat, könnte man mehr erwarten.
Ja, vor allen Dingen Andy Dalton. Ich meine, jetzt muss man ja wirklich sagen, ist man ja eigentlich in einer ganz guten Situation. Andy Dalton, du hast ja häufig diese Dalton-Line ja auch gezogen in der Liga. Also Andy Dalton ist genau das, sitzt genau auf dieser Grenze von Quarterback, den man als Franchise-Quarterback deklarieren möchte, mit dem man in die Zukunft gehen möchte und eben das, was da drunter ist, was man eigentlich als Übergang oder vielleicht auch wirklich nur als Notlösung haben möchte. Ja, Andy Dalton ist jetzt auch schon, glaube ich, 31 wird er in diesem Jahr, spielt für relativ wenig Geld dann jetzt, für 16, 17 Millionen für die nächsten beiden Jahre, die er unter Vertrag ist. Also eigentlich die jetzt so ein bisschen so das, was wir auch bei Tannehill hatten, im Grunde genommen so eine ähnliche Situation. Wobei Andy Dalton jetzt durch die Verletzung jetzt auch wirklich jetzt nochmal so ein, ja, so ein Beweisdichtjahr hat. Mm. Ich bin gespannt, was sie da mit ihm machen, weil sie können ihn natürlich dann auch easy rausschmeißen, ohne, glaube ich, Dead Cap zu produzieren.
Ja.
Es ist wirklich, ja, wirklich spannend.
Wobei er ja auch einer der wenigen Quarterbacks, die noch in diesem Quarterbacks-Niemals-Land irgendwo sind. Ne?
Ja.
In diesem unter 20 Millionen Starter-Quarterback-Range, da hast du ja eigentlich kaum noch Quarterbacks, die ist ja komplett erodiert durch die Rookie-Wage-Scale.
Wobei Andy Dalton, muss man auch wirklich sagen, er hatte wirklich sehr, sehr gute Phasen auch in seiner Karriere, in denen er auch dann das Team über eine Saison hin geführt hat, in die Playoffs geführt hat. Gut, ich hatte in der Frage klang es, oder der Antwort klang es mit, die 7 Playoff-Niederlagen, zu großen Teilen hat er die gar nicht bestreiten können, weil er verletzt war. Sie hatten immer einen sehr, sehr guten Start eigentlich ins Jahr, die Bengals, dann häufig abgeflacht und naja, wie so ein schlechter Witz, am Anfang hört sich's gut an, aber dann kommt nicht mehr viel. Warum? Viel interessanter in meinen Augen ist ja auch die Frage AJ Green, der jetzt auch diese Saison schon das in der
ja unter Vertrag.
Genau, häufig in den mit Trade-Gerüchten umworben, beziehungsweise von vielen Teams angeblich umworben wurde. Es gab viele Trade-Gerüchte um AJ Green. Wie gesagt, sein letztes Jahr jetzt in 2019. Viele sprechen jetzt über Julio Jones, der einen neuen Vertrag bekommen soll, oder Beckham, der getradet wurde. Wo reißt du eigentlich AJ Green ein, wenn es um die Top-Receiver geht? Antonio Brown hatten wir heute schon. Ist er für dich, gehört er für dich zu den Top 5? Weil ich muss sagen,
nee, ich glaube gerade irgendwie nicht mehr.
Okay.
Ich tue mir auch ein bisschen schwer. Ich meine, muss jetzt auch gucken, wie er von der Verletzung zurückkommt natürlich. Und er ist jetzt auch nicht mehr der jüngste einer, ne? Aber auch, okay, ähnlich wie Antonio Brown mit um die 30 Jahre. Aber ich würde sagen, er kommt knapp nicht mehr in die Top 5 mit rein.
Okay.
Durchaus noch sehr wertvoll, ne? Es ist wäre wahrscheinlich fahrlässig, ihn ziehen zu lassen im nächsten Jahr.
Würdest du ihn denn traden? Noch jetzt vorher, quasi im Draft, um dir noch weiteres Draftkapital anzusammeln, vielleicht am Draft Day selber. Wäre eigentlich eine gute Möglichkeit.
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Also wenn man die Aussage von Mike Brown wirklich zu Herzen nimmt, auch wenn das vielleicht ein bisschen naiv ist, aber dann sieht man das jetzt wirklich als Make it or break it hier von Andy Dalton an und evaluiert nach diesem Jahr, was macht man mit Andy Dalton? Sucht man sich einen neuen Quarterback oder geht man mit ihm weiter? Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, AJ Green zu franchisen im nächsten Jahr und ihn dann zu traden. Denn ich finde nicht, dass es einen großen Unterschied macht bei einem Wide Receiver, wenn er gefranchised ist, ihn zu traden. Also da verlierst du nicht so viel Trade Value bei.
Mhm.
Und das wäre dann meines Erachtens die sinnvollere Route. Es sei denn, du bekommst jetzt in diesem Jahr ein gutes Angebot. Aber wir haben ja vieles gesehen, dass vieles sehr, sehr günstig weggegangen ist. Ich weiß nicht, ob man für AJ Green jetzt aus dem Stegreif einen First-Round-Pick bekommen könnte. Dementsprechend
Es
hängt vom Angebot ab.
Ich glaube, gute Kompensation wäre zweite Runde und dann im nächsten Jahr vielleicht nochmal sowas wie ein Fünftrunden-Pick, Viertrunden-Pick, sowas um den Dreh. Könnte ich mir vorstellen.
Zwei Zweitrunden-Picks oder zweite Runde?
Nee, dieses Jahr eine zweite Runde und nächstes Jahr in der Mitte des Drafts, vierte, fünfte Runde, sowas um den Dreh. Prove-It-Deal für Dalton, Prove-It-Deal vielleicht auch für AJ Green nochmal zusammen mit Dalton und vor allen Dingen ja auch nochmal, also im Grunde genommen kann man das die Cincinnati Bengals dieses Jahr überschreiben mit Prove-It, denn auch Tyler Eifert, der ja so eigentlich großartige Tight-End, aber im Grunde genommen in den letzten Jahren nur noch verletzt, viele Gehirnerschütterungen, dann eben auch viele schlimme Verletzungen, kommt jetzt zurück, soll zurückkommen, hat nochmal einen Einjahresvertrag bekommen von den Bengals, konnte aber nie so wirklich an wirklich diese großartigen Jahre vor, weiß nicht, wann war das, drei Jahren, vier Jahren, als er, glaube ich, in der Red Zone eine unglaubliche Waffe war, sehr, sehr viele Touchdowns gefangen hat von der Tight-End-Position aus. Ich bin mal gespannt, ob er überhaupt zurückkommen kann nach diesen vielen, vielen, vielen Verletzungen.
Ja, beziehungsweise selbst wenn er zurückkommt, ne, wie lange kannst du dich auf ihn verlassen? Also dieses Gütesiegel Injury Prone, also verletzungsanfällig, ist jetzt nicht unbedingt ein Gütesiegel. Ja, also Cincinnati ist halt wirklich ein weirder Fall, weil die eigentlich, eigentlich einiges an Talent haben. Auch die Defense, letztes Jahr haben sie mit Atkins und Dunlap verlängert. Trotzdem hat die Defense im letzten Jahr nicht wirklich überzeugen können, auch nicht viel Pressure hinbekommen. Also ich weiß es nicht. Das wirkt eigentlich für mich wie ein Team, das sich neu orientieren müsste. Und die Frage, die sich stellt, ist, orientieren sie sich neu um mit Andy Dalton oder eben nicht mit Andy Dalton?
War nicht auch Hugh Jackson für die Defense dann noch komischerweise verantwortlich ab Mitte der Saison? Oder war er auch in der Offense? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, sie haben ja dann, was so ein bisschen alles unterm Radar geflogen ist, weil jetzt eben auch keine haushohen Namen. Sie haben die vor allen Dingen ihre Offensive Line verstärkt in der Tiefe oder in der Breite, je nachdem, wie man es nennen will. Also haben einige Leute geholt. Für mich so ein bisschen unterm Radar fliegt so ein bisschen Right Guard John Miller von den Bills, relativ solider Starter gewesen bei den Bills. Eigentlich, ich glaube, fast jedes Spiel gespielt. Kann, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter Punkt sein in der Offensive Line als Guard. Das Ganze nochmal.
83,4% der Snaps hat er gespielt.
Wer? John Miller?
Mhm.
Ah, das war schnell. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, für mich ein guter unter dem Radar sozusagen Signing, was helfen kann für die O-Line. Wie gesagt, mein ewiges Credo, du baust es mit der O- und der D-Line ein Team auf und die D-Line ist eigentlich personell gut. Die O-Line durch viele Weggänge jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so, aber vielleicht können sie das eben mit so diesen klassischen Rotational Guys so ein bisschen auffangen in der Breite.
Ja, oder im Draft halt noch, ne? Den haben wir halt auch noch vor uns. Und
Danny Shelton haben sie auch noch geholt.
Oh.
Die Bengals. Ist der
nicht mehr Free Agent? Ach ja.
Danny Shelton von den Patriots, der ja, zumindest okay. Im Super Bowl mal ein gutes Spiel hatte für den Champion, den New England Patriots. So, Christian, kommen wir kurz zum sozusagen Coup war das für die Cincinnati Bengals in der AFC North, in der sich ja alles jetzt innerhalb von im Grunde genommen ein Jahr auf links gedreht hat, nachdem die Pittsburgh Steelers der Frontrunner waren, sind es jetzt auf einmal die Browns und dann die Ravens. Und wo siehst du dann die Bengals?
Ja, die reihen sich ganz unten ein, meines Erachtens. Ich bin, Cincy, ja, das ist sicherlich auch so ein bisschen biased von mir. Aber irgendwie kann ich Cincy seit 2015 irgendwie nicht mehr ernst nehmen.
Okay, also vierter Platz in der AFC North für die Cincinnati Bengals von deiner Seite aus. Gut, machen von wir deiner? Weiter. Christian?
Ja, und von deiner?
Ach so. Nee, ich würde sie wahrscheinlich auch jetzt, ich würde sie mehr wünschen, weil ich sie mag, aber ich muss wahrscheinlich leider auch sagen, dass sie nicht unbedingt weiter vorne reinkommen werden. Das heißt, für mich ist es, wie gesagt, momentan Ravens, dann die Browns, dann die Steelers und dann die Bengals.
Lustig, dass du die magst.
Die Bengals, ich finde es ja, das ist halt ein Team, was für mich irgendwie so sportlich fair ist, bei dem passiert nicht viel Scheiß. Es ist gut.
Montez Perfect.
Montez Perfect. Sie haben sich ja von ihm getrennt, also zu spät, aber sie haben es geschafft. Dann gab es natürlich immer so ein paar mit Pac-Man Jones auch mal so ein paar Probleme. Joey Mixon, ja, okay. Ja, alles klar. Okay, je länger ich drüber nachdenke, sollten wir zum nächsten Türchen kommen. Christian, bitte, du bist dran.
Achso, ich muss wieder raten. Willst du nicht jetzt die Musik nochmal anmachen?
Soll ich die Musik nochmal kurz als zum in
ja, so ein paar Sekündchen bitte.
So, das reicht.
Das ist bestimmt ganz asynchron, wenn ich mit biepe, ne? Dann lasse ich das lieber. Okay, ich nehme jetzt nochmal AFC und wir hatten die AFC East schon gehabt. Da sind leider nicht die Patriots bekommen. Ich nehme die AFC West dann bitte.
Die AFC West, okay. Schwierig, Christian. So ein bisschen NFL Jeopardy goes, hast du Töne, falls du dich noch daran erinnern kannst. Ich liebe diesen Fangesang oder diese sozusagen Teamhymne, ist die für mich schönste, die es gibt in der NFL. Ich werde dir jetzt eine Songzeile vorlesen und du musst mir dann natürlich nennen, um welches Team wir sprechen werden, über welches Team wir sprechen werden. We're coming your way. We're gonna dazzle you with our play. The time has come. You know we're shooting for number one.
Ich glaube, ich weiß, welches Lied du meinst, aber ich glaube, so weit habe ich es noch nie gehört. Das ist die San Diego Superchargers.
Ja, genau. Wir können es jetzt auch singen, aber das möchte ich euch allen nicht zumuten.
Wir sind keine trainierten Sänger.
Genau. Ja, sind jetzt der Song des San Diego Chargers, die LA Chargers heißen die jetzt, richtig? Du hast es erraten, Christian. Damit können wir auch über sie sprechen. Ansonsten hätten wir dieses Türchen für immer schließen müssen und alle hätten sich gefragt, was sich dahinter verbirgt. Sprechen wir über die Chargers.
Ach, so funktioniert das. Wenn ich die Antwort nicht weiß, dann überspringen wir das dann.
Ja, klar.
Na gut, mal gucken. Vielleicht
Das ist hier, eine Game-Show und kein Wünsch dir was.
Ja, vielleicht, okay. Wenn ich dann irgendwann mal keinen Bock mehr habe, dann sage ich einfach weiß nicht.
Ja, genau. Wenn du aufhören willst, wir haben nur noch das jetzt die Chargers und dann noch ein Türchen für heute. Also, sprechen wir über die Chargers, Christian. Relativ ruhig auch gewesen. Es ist jetzt nicht so leicht, da direkt an, dass mir irgendwas direkt in den Kopf springen würde an einer großen sozusagen Free Agent Acquisition, was sie gemacht haben. Generell ja auch ein Team, was relativ komplett wirkte. Letztes Jahr haben wir viel darüber gesprochen, als es in die Playoffs ging, vor allen Dingen nach dem Sieg über Baltimore, ist das kompletteste Team. Viele haben geglaubt, dass sie die Patriots schlagen können. In der Offense auf jeden Fall stark mit dem immer noch sehr agilen und wortgewandten Philip Rivers, mit Keenan Allen, Gordon.
Fertilen. Das ist ein deutsches Wort.
Ich will es auch nicht wissen. Aber die Defense extrem stark, auch extrem beeindruckend. Nun haben sie ja da eine relative Packung bekommen und haben so ein bisschen auch, was das angeht, sich darauf eingestellt. Also haben aus ihrer Playoff-Niederlage gegen die Patriots ein bisschen gelernt, als sie vor allen Dingen durch das Laufspiel relativ früh auch im Spiel ein ums andere Mal mit ihrer relativ leichten Defense, sagen wir mal, also mit den vielen Defensive Backs, eben nicht Herr der Lage wurden.
Ja, viele Verletzungen natürlich bei den Linebackern gewesen. Mhm. Im Prinzip haben sie die einzigen noteworthy Signings, Tua Taylor, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt
noteworthy Taylor.
Tua Rod, je nachdem.
Wie kommt es eigentlich darauf, dass der Tua Rod heißt? Hat er es mal gesagt?
Das ist bei dem ich glaube, das ist in Hard Knocks. Ist das, ich glaube, da war das thematisiert und Lief Schreiber hat das dann immer besonders schön ausgesprochen. Okay. Ein sehr toller Schauspieler, mag ich sehr gerne. Im Prinzip Tyrell Williams ist gegangen. Jetzt haben sie nur noch einen Williams Wide Receiver im Kader. Ist jetzt aber auch nicht wirklich so eine Personalie beziehungsweise eine Position, wo die Chargers wirklich Probleme haben. Denzel Perryman haben sie wieder unter Vertrag genommen. Ansonsten relativ ruhig alles.
Wie gesagt.
Jason Verrett haben sie ziehen lassen, nachdem er das ganze Jahr letztes Jahr verpasst hatte. Aber ja, wie gesagt, das ist ein relativ kompletter Kader. Da muss man vielleicht auch am Ende nicht unbedingt großartig aktiv werden. Ne? Thomas Davis darf seine Karriere noch ausklingen lassen in LA. Also insofern.
Ich glaube, der hat dann auch noch mal so ein bisschen so ein eigentlich ein Jahres-, aber zwei Jahresvertrag mit möglich 20 Millionen, aber wenn ich mich recht erinnere, relativ wenig insgesamt dann. Aber Thomas Davis natürlich auch jetzt relativ alt schon in die Jahre gekommen, du hast es angesprochen, wird wahrscheinlich die Karriere da ausklingen lassen. Aber vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, wenn man das so ein bisschen vorprognostiziert, vielleicht die Person, die so ein bisschen das auch stabilisieren könnte, wenn man eben dann nochmal in so ein Playoff-Spiel kommen sollte, dass man dann mit dem guten Backfield, wo man jetzt wirklich, ja klar, Jason Red ist sehr stick, hart ins Kontor, aber sie haben ja zum Beispiel auch Adrian Phillips behalten, den Defensive Back und sehr, sehr guten Special Teamer. Dann Brandon Mebane auch für die D-Line und das zusammen mit Thomas Davis und Perryman, den du angesprochen hattest, vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass man dann einfach auch den Lauf noch ein bisschen besser kontrollieren kann, wenn er eben so klassisch kommt wie von den Patriots mit Fullback und Running Back. Und nicht eben einfach nur Lamar Jackson heißt. Hunter Henry, glaubst du an eine große Saison für ihn auf der Tight-End-Position?
Oh, was ist eigentlich mit unserem Fantasy-Team? Hast du da diese Keeper eingestellt?
Christian, off-topic.
Okay, off-topic. Ja, Hunter Henry, ja, ich denke schon. Also ich meine, ACL-Verletzungen sind ja heutzutage nicht mehr wirklich Karriere gefährden. Ne? Ich glaube, eine von 10 oder so ist wirklich sehr, sehr drastisch in der Einschränkung. Also insofern, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er durchaus in der Lage sein wird, dort weiterzumachen, wo er in 2017 aufgehört hat.
Okay, was erwartest du von den Chargers? Wo kann es für sie hingehen?
Also ja,
wenn wir noch davon ausgehen, dass sie eben dieses komplette Team sind, wonach es ja jetzt aussieht, weil viele, viele schwere Abgänge haben sie einfach nicht zu verzeichnen. Sie haben sich teilweise mit den Leuten, die sie behalten wollten, die konnten sie halten und sukzessive verstärkt für eben, so sieht es für mich aus, eben dieser Playoff-Loss, der natürlich auch noch ganz frisch im Kopf war, so dass man einfach gesagt hat, okay, wir müssen ein bisschen breiter aufgestellt sein, was das Laufspiel bzw. die Verteidigung des Laufspiels angeht. Wenn man davon danach ausgeht und man ihnen jetzt eine normale Saison wünscht und nicht eben dieses Auf und Ab und nicht so eine Pleiten-Saison wie in den Jahren davor, müsste man...
Wir haben jetzt den Kicker, ne? Badgley, der ist, oder Badgley heißt es, glaube ich, ausgesprochen, ne? Der scheint ja die Kicker-Position solidifiziert zu haben. Schon wieder ein schönes Wort.
Ja, dann sind sie weiterhin das kompletteste Team der NFL? Könnten sie damit dann auch, wenn man jetzt vielleicht einfach mal überlegt, dass die Patriots so ein bisschen abschwächen, die Chiefs haben sie sehr, sehr gut gespielt in beiden Spielen, muss man sagen.
Ja, vor allen Dingen ist Kansas City ja auch jetzt, zumindest Stand jetzt, deutlich schwächer geworden. Ne? Wir wissen immer noch nicht, was mit Tyreek Hill ist, erstaunlicherweise ist es extrem still um die ganze Geschichte. Also wissen nicht, wie Kansas City darauf reagieren wird können. Die Division Oakland, meines Erachtens noch nicht ein absolutes Top-Team. Wer weiß, sie haben ja noch ein paar Draft-Picks, die sie nach Belieben einsetzen können. Und Denver, ja gut.
Ja gut, ja, mit dem Elite-Quarterback, ne? Das muss man schon.
Ja, das stimmt.
Also es ist extrem spannend eigentlich schon wieder die AFC West, nachdem sie jetzt so ein, zwei Jahre so ein bisschen, ich will nicht sagen uninteressanter war, aber jetzt kommt sie wieder zurück zu dem, was sie vorher auch war. Extrem spannend.
Ja,
muss ich
es wird spannend
sagen.
In der Spitze, ja. Es wird spannend.
Wie sortierst du die AFC West Stand jetzt?
Mein Gott, wieso fragst du mich das denn immer? Was soll ich das denn jetzt schon wissen?
Ja, das ist einfach nur eine Prediction. Das ist
ja, ich würde sagen, Stand jetzt, sagen wir so, Stand jetzt, KC, sehe ich trotzdem vorne, obwohl ich die Chargers eigentlich als besser einschätze, aber ich vertraue den Chargers nicht. Das habe ich zu lange gemacht. Also ich habe, ich glaube, von 2013 bis 2016, 17 hatte ich immer gedacht, oh, die Chargers sind irgendwie auch cool und so und mochte die gerne und die haben mich zu oft enttäuscht.
Okay, also Nummer 1 Chiefs, dann Chargers.
Ja.
Und dann?
Ja, das machen wir dann das nächste Mal, wenn wir AFC West sind.
Also ich kann mich schon mal festlegen. Ich sage die Chargers an 1, weil sie einfach in der Division stark sind und gut gespielt haben gegen Kansas City. Kansas City meines Erachtens auch schlechter geworden ist. Und ich glaube nicht, dass Patrick Mahomes jedes Spiel quasi so ein Punkte-Catch-up gewinnen kann, weil einfach die Defense der Kansas City Chiefs deutlich schlechter geworden ist, nochmal viel verloren hat. Von daher sage ich Chargers 1, dann die Chiefs, dann die Broncos und Oakland wird, glaube ich, so ein bisschen vielleicht ein nicht erwartendes blaues Wunder erleben, weil ich glaube, sie sind noch bei weitem noch nicht da, wo sie sein möchten.
Nee, in Las Vegas, nee, da kommen sie erst 2023 hin.
Da kommen sie erst noch hin, ja.
Ja, dafür wird das Team aufgebaut für die Eröffnungssaison in Las Vegas.
Absolut. Kommen wir zur letzten und für heute schlussendlich ja auch letzten Team bzw. Klappe.
Okay, machen wir schnell. Wir bleiben im Westen und gehen in die NFC, bitte.
NFC West für?
Habe ich bei der AFC West eigentlich eben eine Punktzahl genannt?
Weiß ich gar nicht.
Ich glaube nicht. keine genommen. Ahnung. Ja, okay, 100.
Nimmst du jetzt auch, oder was?
Mhm.
Okay. NFC West für 100. Heute versucht sich das Team von einer gemäßigten Seite zu zeigen, wohingegen früher gerne auf Privatpartys zahlende Gäste angeschossen wurden.
Ach, du hast mir die Story doch irgendwann mal erzählt. War das nicht mit diesem Linebacker, der auch am Flughafen Bombe geschrien hat und dann irgendwie in den Knast gekommen ist? Mhm. Alden Smith von den 49ers?
Korrekt, ja, es sind die 49ers.
Okay, wie war die Geschichte nochmal?
Alden Smith und Delanie Walker, damals noch Tight End bei den 49ers, haben eine Privatparty geschmissen, sondern eine Poolparty, haben Eintritt genommen. Ich glaube 10 Euro Eintritt, 5 Euro für jeden Drink. Und stand dann irgendwann als selbsternannte Security des Ladens, weil sie ja eben auch den Eingang prüfen mussten, ob alle ihre $10 bezahlen, mit, ich glaube, das waren automatische Gewehre, wenn das der richtige Ausdruck ist, auf dem Balkon und haben dann rumgeballert. Und nach der Party hat dann ein Gast sie angezeigt, weil er sagt, ihm wurde mehrfach ins Bein geschossen. Eine mehr als skurrile Story. Aber das war so ein bisschen der Anfang vom Abgesang auf Alden Smith, ehemaliger, großartiger Footballspieler. Bei den 49ers. Aber
weißt du noch, was für eine Story war mit ihm am Flughafen?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber der wurde ja auch, hat ja auch wirklich, war wirklich teilweise auch so ein bisschen zu bemitleiden, weil er einfach mit vielen Sachen nicht klarkam und wohl falsche Empfehlungen bekommen hatte. Auf jeden Fall mit vielen Sachen zu kämpfen, hatte eigenen Dämonen und ja, ein großartiges Talent und eine Person dann noch so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten war. Sprechen wir aber jetzt über die San Francisco 49ers, Christian. Die passt ja eigentlich. Wir hatten ja gerade eben Jason Verrett angesprochen. Für mich vielleicht das eins der besten Signings, dass die San Francisco 49ers sich an Land angeln konnten. Relativ moderater Vertrag, glaube ich, für ein Jahr war das.
Extrem günstig, ja.
Von
3 Millionen oder so.
Der Corner von ehemalig den Chargers, der jetzt im Grunde genommen sozusagen die Cornerback-2-Rolle direkt einnehmen könnte, sollte, dürfte, auf der anderen Seite von Richard Sherman.
Ja, definitiv. Ich meine, Cornerback-mäßig, beziehungsweise Pass-Protection, nicht Pass-Protection, sondern Pass-Coverage im letzten Jahr war bei den 49ers nicht so optimal. Die Defensive Line entwickelt sich wirklich, ja, traditionell kann man ja schon fast sagen, bei den 49ers zu einem absoluten Prunkstück, denn auch jetzt dieses Jahr wieder mit dem 2. Overall-Pick werden sie ganz stark in Verbindung gebracht mit einem Pass-Rusher. Ja, gepaart mit D-Ford, den sie jetzt in diesem Jahr noch geholt haben von den Chiefs. Naja, losgeeist will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie haben ihn auf jeden Fall unter Vertrag genommen für eine heftige Summe, für 17 Millionen im Jahr. Dann haben wir noch dazu Solomon Thomas, den sie im letzten Jahr gedraftet haben, an 3?
Nee.
Genau, von Nee, oder?
War das, doch, war das ja. Nicht im Jahr davor? Mit der Draft mit Ruben Foster und Solomon Thomas?
Ach stimmt, letztes Jahr war DeForest Buckner, ne? Mhm. Genau, so rum war es, ja. Also eine Menge Draftkapital in die Defensive Line gesteckt. Da ist einiges vorhanden, was Druck machen kann. Dazu Richard Sherman, der im letzten Jahr ein durchschnittliches Jahr hatte. Vielleicht, also für seine Ansprüche vielleicht sogar unterdurchschnittlich.
Ja.
Jetzt mit Jason Verrett vielleicht eine Solidifizierung des Backfields, Defensive Backfields. Interessant, auf jeden Fall. Natürlich dann auch die Frage, was ist mit Jimmy GQ, wie kommt er zurück? Wie gut ist er eigentlich überhaupt? Weil das weiß ja irgendwie eigentlich auch so keiner richtig. Ja,
das ist interessant, ne? Also er ist jetzt wie lange in der Liga? 5 Jahre?
Jimmy Garoppolo? Ja, das müsste sein 5. Jahr sein, ja.
Wie viele Spiele hat er gemacht?
Ich glaube 5 bei den 49ers in 2017 und 2 bei den Patriots oder 2,5, glaube ich, dann war.
Und dann diese Saison hat er wie viele Spiele gemacht? 2, 3? Ich weiß gar nicht mehr auswendig.
Ja.
Also sagen wir mal, weniger als 20 Spiele, 5 Jahre in der Saison, aber einen extrem guten Vertrag bekommen dafür.
Ja.
Und wir wissen immer noch nicht genau, was Jimmy G eigentlich bringen kann, vor allen Dingen, wenn er mal einfach 16 Spiele spielt und dann vielleicht sogar mehr für die 49ers in Playoffs möglicherweise. Extrem spannend. Ich hoffe mal für ihn. Also er ist ja, im Grunde genommen mögen ihn alle. Ich kann auch nichts gegen ihn sagen. Ich hoffe natürlich für ihn, dass er zurückkommt und dass er eine gute Saison haben kann mit den 49ers, die jetzt ja auch vor allen Dingen ja nochmal das Backfield, was ja Kyle Shanahan auch sehr, sehr liebt, nochmal verstärkt haben mit Tevin Coleman von den Atlanta Falcons, dann mit ihrem Fullback, ihrem
Juszczyk.
Karl Juszczyk, genau.
McKinnon, der ja auch einen ungewöhnlich hohen Vertrag bekommen hat vor einem Jahr.
Genau, also da haben sie wirklich ein paar sehr, sehr gute Waffen und dann natürlich George Kittle, der Tight End, der letztes Jahr als der sozusagen
die Entdeckung.
Ja, er hat ja auch davor schon okay gespielt, aber der eigentlich wirklich dann rausgebrochen ist als Rising Star, wie man in NBA sagen würde. Marquise Goodwin, der, glaube ich, sie auch wieder zu Olympia will.
Was wollte er? Weitsprung, oder?
Ich meine, Hürdenlauf macht er, ne? 110 Meter Hürden, ist das nicht sein Ding?
Ja, stimmt. Aber ich habe irgendwas von Long Jump gelesen.
Ist, ja, vielleicht macht er auch beides.
Ist Hürdenlauf Long Jump auf Englisch?
Nee. Das ist Hurdles. Also ich, okay. Long Jump ist halt Weitsprung. Ja. Nee, aber vielleicht hat die San Francisco 49ers das Team, das vielleicht, wir hatten vorhin über AJ Green gesprochen, vielleicht für AJ Green Push machen könnte. Es gibt ja jetzt eine relativ neue Entwicklung, beziehungsweise einen Bericht, ob der so stimmt, wissen wir nicht. Es sind mal wieder Quellen, die nicht genannt werden möchten, die aber besagen, dass die 49ers das Angebot, was die Browns für Odell Beckham damals abgegeben haben, übertroffen hätten. Die Giants ihn aber nicht zu den 49ers geschicken wollten, sondern zu den Browns. Das heißt, sie haben das gleiche angeboten, sogar noch mehr. Was mehr, wissen wir nicht, aber das wurde zumindest so berichtet. Also sehen sie offensichtlich da großen Bedarf auf der Wide-Receiver-Position und man könnte natürlich sagen, okay, sie probieren es über den Draft, aber warum nicht auch jemanden zu holen, der sozusagen schon NFL komplett ready ist. Denn sie könnten es sich leisten, sie hätten da genug Kapital, sie haben auch du hast angesprochen, Dee Ford, aber auch Quan Alexander, den Linebacker, den sie geholt haben, relativ moderate Verträge insgesamt gemacht, vor allen Dingen auch für die Zukunft relativ moderat. Das könnte natürlich eine Option sein, dass sie sagen, okay, jetzt wollen wir wirklich voll angreifen und holen dann jetzt eben nochmal einen Receiver. Und wenn man sich das dann vorstellt, ein AJ Green, George Kittle, Marquise Goodwin, und dann eben diese ja, drei Running Backs, extrem attraktiv das Ganze.
Ja, und Shanahan ist ja nun auch wirklich bekannt für seine kreative Offensive und effektive Offensive auch. Insofern, es wäre auf jeden Fall interessant. Also es wäre durchaus auch ein Team, auf das ich mich sehr freuen würde, ne? Und auch jetzt schon irgendwie freue, je mehr ich drüber nachdenke. Um zu sehen, ob da wirklich das passiert, ob diese offensive Magie aus Atlanta dann auch endlich in San Francisco ankommen kann. Tendenziell glaube ich, dass trotzdem John Lynch und Shanahan, die haben ja beide einen 5-Jahres-Vertrag bekommen. Ich habe trotzdem auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht noch nicht in diesem Jahr wirklich Sorgen um ihren Job haben müssen, aber schon so ein bisschen.
Ja, das Problem ist halt einfach die Familie, die York Family im Hintergrund, der das Team gehört, die ja in den letzten Jahren nicht unbedingt eine gute Figur abgegeben haben mit ihrer Hire-and-Fire-Mentalität, die sie an den Tag gelegt haben. Harbaugh war natürlich so ein bisschen eine unschöne Sache, dann Chip Kelly war so eine komische Sache. Dann hat man natürlich gesagt, wir wollen jetzt Stabilität, neuer GM mit Lynch, neuer Head Coach mit Shanahan, junger Head Coach, offensive minded, das, was die Liga will. Ich bin gespannt, also ich hoffe es für die beiden, vor allen Dingen für Shanahan, den ich deutlich sympathischer finde noch als Lynch, dass sie das hinbekommen mit dem Team und dass sie auch eine ein bisschen längere Leine bekommen von der Family, denn eins hat diese York Family, vor allen Dingen der Sprössling, auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass er nicht unbedingt so die allerbesten Qualitäten hat als Owner, beziehungsweise als der Präsident des Teams, der sozusagen die Operations leitet. Von daher kann ich es nur hoffen, dass die beiden durch Siege sich ein schönes Polster aufbauen können.
Aber eigentlich müsstest du auch John Lynch ziemlich mögen. Er ist auch, verfolgt auch sehr stark deinen Mantra, erst von innen nach außen aufbauen.
Ja, weißt du.
McLynchy im letzten Jahr, der auch relativ gut eingeschlagen ist. Starke Defensive Line. Offensive Line ist jetzt auch durchaus in Ordnung. Also
ja, weil er ist natürlich auch so ein Gruden-Sprössling, der mit den Tampa Bay Buccaneers damals den Super Bowl geholt hat. Ein extrem hard-hitting Safety, nicht unbedingt durch seine Cover-Fähigkeiten bekannt, sondern eher das Hard-Hitting. Er hat auch ein paar Kommentare in der Vergangenheit gehabt, Lynch, die ich nicht so cool fand, was in die Richtung Player-Safety geht. Und er hat halt auch ein extremes, aber gut, wem sage ich das, beziehungsweise wer hat das nicht da von denen, die in der NFL unterwegs sind, ein extrem übertriebenes, patriotisches Bauchgefühl, das viel zu häufig rauskommt. Was ich ganz spannend finde noch bei den 49ers, sie haben zwei ehemalige Wide Receiver unter Vertrag genommen als, ich weiß gar nicht, so Quality Assistant Coaches, was auch immer, Miles Austin, der vorher bei den Dallas Cowboys war und auch bei den Dallas Cowboys, glaube ich, schon in den letzten Jahren schon eine ähnliche Position hatte als, sagen wir mal, In-House Consultant. Und dann auch noch den guten alten Wes Welker. Den haben sie auch noch mal unter Vertrag genommen. Und ich glaube, wenn ich das...
Koksnase.
Ich glaube, er ist irgendwas natürlich für Wide Receiver, Assistant, Quality Control, Coach, Consultant. Finde ich ganz, ganz lustig, die beiden da wiederzusehen. Und Robbie Gould, den Kicker, den haben sie gefranchise-tagged, ne?
Ja, aber da habe ich jetzt heute noch was gelesen, dass die 49ers an Jimmy Garoppolo, ach nicht Jimmy Garoppolo.
Den haben sie schon.
Gostkowski von den Patriots, der jetzt auch Free Agent ist und wo es ja so einen Stillstand gibt und die beiden Seiten, sowohl die Patriots als auch Gostkowski, in ihren Vertragsverhandlungen wohl nicht weiter vorankommen und jetzt ist durchgesichert, dass die 49ers Interesse wohl an ihm hätten, können natürlich jederzeit das Franchise-Tag von Robbie Gould wieder wegziehen, solange er es noch nicht unterschrieben hat. Und so auch Robbie Gould selber hat mal geäußert vor einiger Zeit, dass er ganz gerne mal die Füße ins Free Agency-Wasser tippen würde. Also könnte durchaus in der Sicht sich noch etwas verändern.
Ja, die Patriots können ja mit Gostkowski einen dicken Vertrag abschließen und ihn dann zu den 49ers schicken. Und im Gegensatz unterschreibt Robbie Gould da das Tag und kommt zurück zu den, oder was heißt zurück, oder kommt dann
zu den Patriots. Also nicht so ein Deal, wie dass Jimmy Garoppolo dann quasi wieder zurückgeschickt wird zu den Patriots, wenn Tom Brady dann in Ruhestand geht. Sowas hört man ganz gerne mal als Ideen, die so gefloatet werden von Patriots-Fans.
Wie, dass er, warum sollten die 49ers das mitmachen?
Ja, ja, das frage ich mich dann auch jedes Mal, wenn ich das höre.
Okay.
Aber Patriots-Fans haben manchmal interessante Ideen.
Boston-Fans halt, ja, kann man nichts gegen machen. Muss man irgendwie mitleben. Okay, dann wollen wir natürlich in der NFC West auch nochmal so ein bisschen gucken, Christian, 49ers. Auch wenn du es nicht magst, ich frage dich trotzdem.
Ich habe schon wieder abgeschlossen, gedanklich. Rams, Seahawks, 49ers, Cardinals.
Okay. Na, kann ich mich mit anfreunden. Beziehungsweise, ich glaube, wenn die 49ers wirklich jetzt schaffen, so ein AJ Green...
Das war noch keine Antwort, ich habe nur das Ranking vom letzten Jahr vorgelesen.
Das hörte sich für mich sehr schlüssig an.
Nein, das war auch meine Antwort tatsächlich.
Also wie gesagt, ich glaube, die Seahawks könnten das Rennen machen. Dann wird es ein Kampf zwischen den Rams und 49ers. Ich will mal gucken, wie so die Rams den Super Bowl-Niederlage verkraften, wie McVay das auffängt. Das Team, ich weiß es nicht. Also wenn die 49ers wirklich noch einen richtig guten Wide Receiver holen können, vielleicht als Transaction während des Drafts, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie die Rams besiegen können und in zwei gehen und dann die Rams und dann die Cardinals. Möglich wäre es auf jeden Fall. Das war es für uns von heute. Für Kapla. Euch alle und uns. Kapla, genau. Bevor wir noch weiter abdriften, Christian, ich danke dir wie immer für deine tatkräftige Unterstützung, deine Expertise, die du heute mal wieder hast raushängen lassen. Im Guten. Und danke euch alle, bleibt bei uns, bewertet uns, folgt uns, abonniert uns und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche beim NFL Tuesday. Macht's gut, bis dahin, eine schöne Woche, ciao.